Ja, einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland. Heute strahlt China Webinar aus Shanghai aus, in German Center, um genau zu sein. Und vielen Dank an das Team von Christian Sommer und Co. Und ich bin sehr freundlich aufgenommen worden. Und das zeigt auch eine gute Atmosphäre in der kleinen Community von den deutschen Unternehmen in Shanghai. Euch allen heiße ich ein frohes neues Jahr 2026 und erstmal vielleicht ein paar Sätze vorab. Es ist noch früh im Jahr und es passiert schon viel in der Welt, aber wir pflegen noch unsere Tradition, regelmäßig über Chinas Business zu sprechen. Wir kommen zu China Webinar Talkshow Xiaolong Hu. Und wir starten seit 2020 nun das siebte Jahr, die Webinarserie, und die Zeit wirklich fliegt. Und wie gewohnt diskutieren wir über managementrelevante Themen für den deutschen Mittelstand mit Geschäft in bzw. mit China, immer aktuell, immer relevant und immer gut gelaunt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Moderator, und ich freue mich, dass wir alle so früh im neuen Jahr uns bereits hier treffen, um über China-Geschäft zu sprechen. Und ja, ganz im Sinne von China Speed, ne? Gleich loslegen, nichts abwarten, sehr fokussiert und passt wunderbar zu dem Thema heute vom Hege zu Jäger. Das Mindset für erfolgreiche China-Geschäft, für erfolgreiche China-Führungskräfte. Und wir haben heute folgende Gäste für Sie eingeladen, die ich jetzt auch einzeln einstellen. Bevor ich tue, würde ich nochmal allen Gästen um einen Gefallen bitten, dass sie vielleicht stumm schalten können. Und wir werden diese Sendung auch aufnehmen und in späterer Zeit als YouTube-Video und auch als Podcast zur Verfügung stellen. Ich bedanke mich für die Unterstützung. Ja, wie gesagt, wir stellen jetzt die einzelnen Experten vor. Thomas Haug, Geschäftsführer von Raie in China oder Asia Pacific. Thomas ist Geschäftsführer. Seit 15 Jahren arbeitet er in China für das Unternehmen Raie. Die Firma Raie versorgt produzierende Unternehmen mit einer großen Variante vom Verbindungselement, fachmännisch Schrauben. Und dabei geht es nicht nur um hohe Produktqualität, es geht aber auch um Servicequalität eines Zellteilermanagement-Anbieters. Und nach 15 Jahren, aber spätestens nach der großen Firmenjubiläumsfeier 2025, 20 Jahre Reihe in China, kennt nämlich jeder in Shanghai. Und das war eine Feier sehr medial wirksam. Und der Erfolg, für ihn gehört der Erfolg nur zur der Vergangenheit. Und er ist schon jetzt dabei und auch bereit, für nächsten 20 Jahre Erfolgsgeschichte Reihe zu schreiben. Dabei spielt natürlich Jäger-Mindset eine große Rolle. Insofern, Thomas, danke, dass du heute dabei bist.
Vielen Dank, Xiaolong. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
Mein nächster Gast ist Miriam Wickesheim. Und ich glaube, wenn ich einen Gast nicht vorstellen möchte, dann ist Miriam, weil sie kennt jeder. Sie ist Geschäftsführer von Direct HR, eine erfolgreiche Personalberatung für den deutschen Mittelstand, aber auch nicht nur deutschen Mittelstand, auch andere Firmen in China und darüber hinaus. Und sie ist seit 15 Jahren bei Direct HR tätig. Und sie ist unglaublich viral und sehr, sehr bekannt in Social Media Kanäle wie LinkedIn und auch in YouTube. YouTube ist übrigens für mich ein Buch mit sieben Siegeln, aber dabei spricht sie die richtige Sprache. Apropos Sprache, was mich und Miriam verbindet, ist die Stadt Hannover, wo die deutsche Sprache ja angeblich die originale Version hat. Und sie ist in Hannover aufgewachsen und ich bin vor langer Zeit zufälligerweise durch mein Studium in Hannover gelandet und jetzt meine Firma und privat wohne ich jetzt auch in Hannover. Insofern, Miriam, danke schön, dass du Zeit hast und ich freue mich, dich in Shanghai oder in meiner zweiten Heimat in Hannover uns mal zu treffen.
Vielen Dank, Xiaolong, und guten Morgen oder guten Nachmittag zusammen.
Mein nächster Gast ist Wolfgang Wieler. Wolfgang Wieler ist Geschäftsführer bzw. Chairman of the Board von der Firma KEB Power Transmission Technology und die KEB China ist die Tochterfirma von KEB Automation KG. Wolfgang hat das China-Geschäft von KEB vor über 30 Jahren oder knapp 30 Jahren aufgebaut und KEB liefert Antriebssysteme, Brems- und Kupplung und Steuerungstechnik für Produzenten der Investitionsgüter aus Maschinenbauindustrie, Intralogistik oder auch Windenergie und. Und Vertrieb und Service ist ein sehr wichtiger Schwerpunkt für KEB in China. Und daher kennt Wolfgang wirklich die rasante Entwicklung Chinas in seinem Segment. Hautnah hat er das erlebt und weiß, was die wichtigsten Zukunftsmaßnahmen und so dass der deutsche Mittelstand ein nachhaltiges China-Geschäft halten können. Und Wolfgang, danke schön, dass du heute Zeit hast, heute mal aus Deutschland. Insofern auch guten Morgen an dich.
Ja, hallo. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag in die Runde. Und ich freue mich auf das Gespräch heute.
Ja, wir bleiben auch schon bei Wolfgang. Meine erste Frage geht wirklich an dich. Du bist ja, wie ich schon vorgestellt habe, seit über 25 Jahren, wenn nicht 30 Jahre, für das China-Geschäft zuständig von KEB. Ihr habt aber sehr früh, meiner Meinung nach, schon auf chinesische Geschäftsführer gesetzt, zu einer Zeit, als viele deutsche Konzerne nach wie vor noch Expats sozusagen nach China geschickt haben oder deutsche Firmen Expats nach China geschickt haben, um dort das Geschäft zu führen. Warum war das für euch kein Risiko, sondern eine strategische Entscheidung, um den chinesischen Markt zu entwickeln?
Gut, als wir 2004, 2005 angefangen haben, die Vertriebsaktivitäten auszudehnen in China, sind wir halt auf Manager oder Entscheider in den Unternehmen getroffen, die im Wesentlichen nur Chinesisch gesprochen haben. Und uns war es halt wichtig, da einen Eindruck zu hinterlassen, dass wir in dieser Diskussion auch auf Chinesisch die führen können und haben uns deswegen dafür entschieden, lokale chinesische Manager einzustellen, die dann die Vertriebsaufgaben als Vertriebsdirektoren oder als General Manager wahrgenommen haben. Also das war der Grund, mit im Anfang auf chinesische Manager zu setzen. Und dem haben wir im Prinzip die nächsten Jahre immer so weiter entsprochen. Wir haben halt Expats nur in anderen Bereichen, also technischen Bereichen, Qualitätssicherung, IT, für einige Zeit nach China geschickt. Aber das Management, Vertrieb und Management waren immer mit Chinesen besetzt.
Verstehe, also sehr starker Schwerpunkt Vertrieb und damals habt ihr schon gedacht, für den chinesischen Vertrieb brauchen wir chinesische Führungskräfte. Und Miriam, du kennst ja wirklich den Markt und ja, den Personalmarkt insbesondere wirklich sehr, sehr gut. Und bestätigt diese Wolfgangs Vorreiterrolle? Wie hat sich das Führungsprofil in China gewandert über die Jahre? Und ja, wird heute mehr auf diese Jägermentalität geguckt, statt dass man deutsche Sprache spricht, englische Sprache spricht. Und inwieweit spielt noch deutsche und internationale Profile in deiner Aktivität noch für eine Rolle?
Ja, diese Recruitment-Präferenzen gehen im Prinzip immer durch so, ich sage immer, eine Sinuskurve durch. Vor 15, 20 Jahren haben viele deutsche Firmen hauptsächlich fürs Top, auch fürs mittlere Management deutschsprachige, entweder Ausländer oder deutschsprachige Chinesen eingestellt. Dann kam die Finanzkrise, dann wurde lokalisiert bis ins mittlere Management. Das Top-Management war noch oft ausländisch. Und dann so ab 2016, 17 vielleicht fing es an, dass auch das Top-Management so langsam lokalisiert wurde. Gerne auch mit, genau wie du, Xiaolong, ein Chinese, der Deutsch und Englisch spricht und Chinesisch und im Prinzip das Beste beider Welten verbindet. Und dann haben wir seit 2023, und zwar dem Sommer 2023, eine unglaubliche Lokalisierungswelle erfahren. Das heißt, im Sommer 2023 habe ich im Prinzip fast täglich Nachrichten gekriegt von deutschen Executives, deutschen Geschäftsführern in China, die gegangen wurden oder denen angekündigt wurde, dass sie gegangen werden. Und die wurden lokalisiert. Das ist ganz interessant. Wir sind jetzt gute 2 Jahre später, dass wir immer noch in einer großen Welle der Lokalisierung sind. Das heißt, es werden immer noch mehr Ausländer nicht eingestellt oder es werden immer noch mehr Positionen an chinesische Executives vergeben oder werden ganz, ganz spezifisch auch gesucht vom deutschen Hauptquartier aus, als dass es Ausländer gesucht werden. Aber es flacht sich gerade so ein bisschen wieder ab. Das heißt, das ist wichtig. Es bewegt sich immer in diesen wellenförmigen Bewegungen. Was das Mindset angeht, hat es sich ganz klar zum Jäger hingewandelt, weil sich einfach auch die wirtschaftliche Situation für die Firmen so geändert hat. Noch vor 10 Jahren vielleicht war, wenn Sie eine deutsche Firma sind, war vielleicht Ihr Hauptwettbewerber auch eine deutsche Firma. Mittlerweile ist es vielleicht eine chinesische Firma. Das heißt, auf einmal müssen wir deutschen Firmen uns mit der Geschwindigkeit des chinesischen Wettbewerbs und der anderen Preisgestaltung des chinesischen Wettbewerbs auseinandersetzen und uns dagegen behaupten. Und auch zusätzlich, gerade wenn Sie in China für China sind, ist es wichtig, auch zu überlegen, es gibt diesen Spruch, den kennen Sie vielleicht, your network is your net worth. Das heißt, dass der Wert der persönlichen Beziehungen und der
Beides okay für mich, kein
Geschäftskontakte ist
Problem.
unheimlich hoch. Und dadurch, dass wir so viel lokalisiert haben, sind viele ausländische Entscheidungsträger entweder nicht mehr in gewissen Positionen oder gar nicht mehr da. Dafür ist für die, die noch da sind, der Wert ihres Netzwerks hat sich reduziert. Das heißt, auch das ist ein guter Grund gewesen, Jäger einzustellen, um einfach dem entgegenzuwirken und wieder das Netzwerk weiter aufzubauen und auch an chinesische Kunden zu verkaufen, was auch deutsche Firmen heutzutage eigentlich alle machen müssen.
Wir haben ja vorhin, ich bleibe noch bei dir, Miriam, eine vertiefte Frage noch. Wir haben vorhin über die Nationalität gesprochen. Ja, die Lokalisierung ist eine Facette. Und wie kannst du anhand vom Profil erkennen, ob jemand sozusagen Jägermentalität hat und wie würde dann daran festmachen?
Also am Profil kann man das so ein bisschen erkennen. Es gibt so ein paar Funktionen, die brauchen das eher. Das ist in der Geschäftsführung, das ist im Vertrieb, durchaus auch in der Strategie. Jemand, der jetzt im Finanzbereich arbeitet, braucht das vielleicht weniger. Aber dann ist es wirklich wichtig, auch das direkte Gespräch zu suchen, und halt auch schauen, was ist wichtig für mich, was ist wichtig für meine Firma. Es wird oft im Hauptquartier, wenn ich mit den globalen Geschäftsführern spreche, die sagen, wir wollen jetzt diese Art von Person und sagen dann oft, es liegt am Preis oder es liegt an den Sprachfähigkeiten. Vielleicht spricht zu Hause im Hauptquartier nicht alle sehr gut Englisch oder gar kein Chinesisch natürlich auch. Darum wollen wir dann Deutschen. Und das sind verständliche und menschlich verständliche Kriterien, aber für ein Unternehmen oft nicht die richtigen. Das heißt, es wäre zu empfehlen, dass ein Unternehmen sich genau anschaut, wo sind die in der Marktdurchdringung, wie eng ist der Kontakt zum Hauptquartier wichtig, was weiß das Hauptquartier, was hat das Hauptquartier für China-Kompetenzen? Muss das ausbalanciert werden von jemand in China oder kann das einfach jemand sein, wo die Kommunikation und Kooperation flüssig läuft? Wo sind die Kunden? Machen wir in China für China oder machen wir in China für global, in China für Asien, in China für BRICS? Das sind alles so Themen, die ich noch voranstellen würde, der Jägermentalität.
Ja, das heißt, ja, ich gebe dir recht. Man muss auf jeden Fall Situation zu Situation, Unternehmen zu Unternehmen unterscheiden, um dann zu festzustellen, was sind die Jägerqualitäten. Um dabei konkret zu werden, vielleicht frage ich mal Thomas. Du führst ja dein China-Geschäft lokal mit lokalem Team und heute 2026. Wenn du dein China-Geschäft entwickeln möchtest, brauchst du, wie ich vorhin auch erwähnt habe, brauchen wir auch Jägermentalität. Und was bedeutet Jägermentalität jetzt für dich konkret in Bezug auf Entwicklung von China-Geschäft für Reihe in China?
Ja, das ist richtig. Ich muss vielleicht dazu noch erwähnen, dass wir vor 20 Jahren nach China gekommen sind, um die Beschaffung vom Headquarter hier gut zu managen, auszubauen. Und erst die letzten Jahre haben wir dann die Strategie etwas angepasst und neben der Beschaffung sind wir auch hier jetzt verstärkt ins Sales-Geschäft eingestiegen. Und das ist sehr wichtig für uns, weil wir hier nach wie vor viel Potenzial sehen. Für mich konkret von der Führung hat sich da auch dann einiges geändert. Ich habe mich operativ deutlich spürbar zurückgenommen gegenüber früher. Kann das auch mit gutem Gewissen, weil wir oder weil ich im Laufe der Zeit ein gutes Team mit guten Department Managern aufbauen konnte, denen ich viel Verantwortung übertragen kann. Und die Kollegen müssen in dem Markt hier auch entsprechend gemäß den Anforderungen agieren. Ein sehr wichtiges Thema ist Schnelligkeit, Agilität. Hier schaue ich ein bisschen, dass das alles immer noch nach unserer, ich sag mal, Headquarter-DNA abläuft. Also ein paar grundsätzliche Prinzipien absolut eingehalten werden: Zuverlässigkeit, Qualität, Service Excellence beispielsweise. Das ist eine meiner Aufgaben, wo ich drauf achte. Aber gerade im Sales-Thema, die Netzwerke, die die Leute hier haben und das tiefe Verständnis, der Kunden hier vor Ort, das wird dann direkt von den Kollegen umgesetzt.
Schnelligkeit, Agilität, das ist natürlich sehr wichtig in China. Auf der anderen Seite haben natürlich, ich kenne auch einige Kunden, die Bedenken haben, ob, du hast ja auch erwähnt, ob unsere DNA eingehalten wird, weitergeführt werden und ob das irgendwie eine Gefahr ist. Miriam, wenn du jetzt mit einem Vorstand oder Geschäftsführer in CEO in der Zentrale redest, weil die Personalentscheidungen häufig ja doch in der Zentrale getroffen werden, wie kannst du einen CEO überzeugen, dass da Jägermentalität eigentlich kein Gefahr ist, dass man sein DNA in China verliert?
Wie die Berater gerne sagen, es kommt drauf an. ich würde sagen, im Moment ist die wirtschaftliche Situation in China angespannt. Es gibt sicherlich einige Industrien, denen es den Umständen entsprechend gut geht, aber erstens nicht so gut wie in den letzten 20 Jahren. Das waren nämlich die goldenen 20 Jahre des Wirtschaftswunders. Das heißt, selbst wenn die Firmen, denen es gut geht, wenn ihr es vergleicht mit vor 10 Jahren, den Umständen entsprechend ist es bestenfalls ähnlich. Und zweitens, ja, viele Firmen müssen sich heutzutage nicht nur mit einer schwächeren Wirtschaft, sondern auch einfach mit der Tatsache auseinandersetzen, dass der chinesische Wettbewerb so erstarkt ist. Das heißt, wir brauchen Jägermentalitäten, um es ganz simpel zu sagen, um einfach auch teilweise das Geschäft zu erhalten in China. Wir hatten, oder für viele Firmen hat es sich auch weiterentwickelt, dass es nicht nur in China für China ist, sondern über die Grenzen hinaus. Das heißt, dieser Wachstumsdruck und der Geschwindigkeitsdruck haben unheimlich zugenommen. Und ich denke, das führt immer dazu, dass man jemanden mit einem Jäger-Mindset auch einstellen sollte. Das mit der DNA oder Company Culture ist schon sehr wichtig. Und das ist einer der Hauptgründe, warum auch noch Ausländer eingestellt werden. Das heißt, um es in wenigen Worten zu sagen, es gibt wenig bis keine Fähigkeiten, die ein Ausländer, ein Deutscher hätte, die ein Chinese nicht hat, die wir nicht am Arbeitsmarkt finden können. Der chinesische Arbeitsmarkt hat sich unheimlich weiterentwickelt in den letzten 20 Jahren. Die Leute haben studiert, sind ins Ausland gegangen, haben Erfahrung gesammelt, Best Practices gesammelt. Das heißt, rein von den Hard Skills gibt es nichts, was die Ausländer können, was die Chinesen nicht auch können. Sondern wenn die Ausländer eingestellt werden, geht es genau um diese Fähigkeiten. Da geht es um Vertrauen, da geht es um die Firmenkultur, die Company Culture, die DNA, da geht es um die Kommunikation zum Headquarter. Und das sind die ausschlaggebenden Kriterien dann.
Wolfgang Miriam sagt, der chinesische Markt ist schwierig geworden. Ich denke, das kannst du wirklich bestätigen. Gerade aus der Branche ist die Wettbewerbssituation in China ja wirklich sehr stark. Und über die Jahre, über 25 Jahre, bist du ja für das China-Geschäft verantwortlich, hast ja mehrere China-Geschäftsführer schon eingestellt. Und wenn du heute einen China-Geschäftsführer einstellen würdest, und auf welche Qualität, auf welche, sagen wir, Jägermentalität konkret würdest du dann darauf achten? Wolfgang, du bist noch gemutet.
In erster Näherung ist natürlich diese DNA oder dieses Verständnis von mittelständischen Unternehmen, dafür kann ich ja nur sprechen, die aus Ostwestfalen kommen, eine ganz hilfreiche Eigenschaft für eine Management-Leitungsfunktion. Weil da gehe ich mit, was vorher gesagt worden ist, das Verständnis im Headquarter ist manchmal nicht so entwickelt, wie es vielleicht notwendig ist für ein nationales Unternehmen. Darum ist erstmal das Verständnis für die Abläufe, die in einem mittelständischen, familiengeführten Unternehmen sind, wichtig. Erstes Kriterium. Zweites Kriterium ist dann natürlich die Fähigkeit also in den Vertriebsaspekten. General Manager muss ja aber nicht zwangsläufig auch der Vertriebszuständige sein, aber für den vertriebszuständigen Manager ist es halt sehr wichtig, die Zugänge zu den lokalen Kunden zu kennen. Und da möchte ich einen Unterschied machen zwischen einem Manager, der in Amerika arbeitet, Europa arbeitet und China arbeitet. Aus unserer Wahrnehmung heraus ist es immer noch extrem wichtig, dass der chinesische Sales Manager oder Sales Director über ein sehr gutes Netzwerk verfügt. Das heißt also, dass er sich in den Unternehmen oder auf den entsprechenden Entscheidungspositionen ein entsprechendes Netzwerk hat, um dort vorstellig zu werden, um dort die Produkte oder die Ideen oder die Konzepte, den Service des Unternehmens auch vorzustellen. Ohne Netzwerk ist es in China schwieriger. In Amerika ist das zum Beispiel etwas anders. Dort kann ich viel über Internet machen, also sogenannte Blindakquise machen, die funktioniert. In China ist das aus meiner Wahrnehmung heraus schwer möglich ohne Netzwerk. Also wir bevorzugen Leute, die eben diese Jägermentalität haben, also aktiv auf die Kunden zugehen können, aber auch die ein gutes Netzwerk haben.
Du meinst, im Grunde genommen, Jägermentalität ist ein Muss. Darüber hinaus muss noch das lokale Netzwerk haben. Nur in Kombination kann man den Erfolg einfahren, insbesondere wenn man denn die Verantwortung in dem Bereich Vertrieb hat. Das ist eine Aussage. Ich finde es sehr, sehr gut. Wir machen eine kurze Pause und dann machen wir gleich weiter. In 20 Sekunden gehen wir gleich weiter.
Hallo, mein Name ist Rainer Burkhardt. Ich bin deutscher Rechtsanwalt, lebe und arbeite seit 27 Jahren in China. Mit meinem chinesischen Partner haben wir vor 11 Jahren die chinesische Rechtsanwaltskanzlei Burkhardt und Partner gegründet. Wir beraten den deutschsprachigen Mittelstand in allen unternehmensbezogenen Belangen in China. Legitimiert, praxisnah und kompetent. Sprechen Sie uns an.
Ja. Wir sind jetzt wieder zurück und Miriam, ich habe jetzt eine Meldung aus dem Publikum. Übrigens, liebe Teilnehmer, ihr seid sehr gerne eingeladen, eure Fragen auch im Chat einzustellen und ich werde dann einen Experte oder eine Expertin für Sie aussuchen, das zu beantworten. Andere Experten fühlen sich frei, das zu ergänzen. Und von Matthias Bernd, Herr Bernd hat dann die Frage: Muss man heute in China, bevor man eine Führungsaufgabe, das er inne hat, in China studiert haben, weil teilweise ist auch sagt der chinesische Unternehmen und Institute auch als Voraussetzung, dass man in China studiert haben, nicht nur im Ausland studiert haben. Und kannst du das bestätigen, Miriam?
Davon habe ich nichts gehört. Ich möchte nicht ausschließen, dass das punktuell vielleicht für gewisse Industrien oder gewisse Regionen oder Firmeninstitutionen durchaus der Fall ist. Aber summa summarum ist das nichts, was ich auch gehört hätte. Fast im Gegenteil, im Moment gibt es auch für ausländische Staatsbürger und Bürgerinnen durchaus Jobmöglichkeiten bei chinesischen Firmen. Von den großen BYDs und Temu und wie sie alle heißen, bis zu den mittleren hin, die in dieser Zhuhai, also in dieser Going Global Welle mit eingestellt werden, wenn diese chinesischen Firmen in China dabei sind, ausländische Märkte entwickeln zu wollen. Wie gesagt, es bedeutet nicht nur, dass es das nicht gibt, auch bei State-Owned Enterprises, aber ich persönlich habe davon noch nichts gehört.
Ja, und wie gesagt, wenn da noch vertiefte Fragen gibt, gerne im Chat. Und ich mache meine Fragen weiter. Und zwar, ich würde noch mal eine Frage an Wolfgang stellen. Wir haben ja in unserem Teilnehmerkreis nicht nur China-Kenner, so wie dich oder so wie andere Experten oder ein und andere Teilnehmer auch. Es gibt durchaus auch Teilnehmer, die aus Deutschland einwählen und ein bisschen mehr über China erfahren möchte. Und wenn man über Jägermentalität hat in 2026, um das besser zu verstehen, vielleicht noch mal ein bisschen umschreiben, welche Marktsituation man hat. Wolfgang, wie ist eigentlich aus deiner Sicht die Herausforderung für einen deutschen Maschinenbauhersteller oder Komponenthersteller im chinesischen Markt heute? Und die sozusagen ein lokaler Geschäftsführer meistern muss? Was sind die Herausforderungen?
Gut, also was sich deutlich geändert hat, vor Covid schon angedeutet, aber in Covid sehr deutlich passiert, ist die Weiterentwicklung des chinesischen Wettbewerbers. Also früher konnten wir halt immer noch als europäische, als deutsche Unternehmen mit Qualität, mit Innovation und Service punkten. Preis waren wir immer schon nicht besonders erfolgreich oder nicht besonders gut, aber die anderen Punkte eben. Und das hat sich in der Covid-Zeit komplett gedreht. Also die Ansprüche, die chinesischen Kunden haben, auch die Lokalisierten, die aus Deutschland nach China gegangen sind, können mittlerweile aus meiner Wahrnehmung fast vollständig von chinesischen Wettbewerbern abgedeckt werden. Dazu kommt eben, wie gesagt, der schon immer da gewesene Preisvorteil plus die lokale Nähe, die sprachliche, die kulturelle Nähe von chinesischen Wettbewerbern. Also wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass unsere Aktivitäten sich doch deutlich stärker auf Nischenmärkte konzentrieren und wir dort mit unseren ausgewählten oder Funktionen noch Markt halten und gewinnen können. Insgesamt ist die Situation für den Mittelstand, für den Maschinenbau halt anspruchsvoller geworden in den letzten Jahren, seit Covid besonders. Und das ist die Herausforderung, der jetzt sich die Manager, die wir aussuchen, eben, dass das mit denen besprochen wird, dass die entsprechenden Herausforderungen da sind, dass es nicht mehr so einfach ist wie vor Covid mit dem Namen oder mit dem Label Made in Deutschland oder Made in Germany zu punkten. Und dass es da jetzt wichtig ist, Alleinstellungsmerkmale, USPs und andere Punkte herauszuarbeiten. Das ist die neue Herausforderung an die Sales und an die Technical Manager, die wir einstellen.
Ja, und ich denke, in deinem Segment, Thomas, ist es sicherlich auch ähnlich. Und welche sagen wir, lokale Markt- und Branchenkenntnis sind heute nicht mehr nice to have, sondern wirklich mandatory, sondern wichtig, um, so wie du sagst, um den lokalen Markt zu entwickeln. Was ist für dich sozusagen neben der Jägermentalität lokale Wissen wichtig? Wenn ja, welche lokale Wissen sind das?
Also in unserem Sales-Geschäft, eingangs noch gesagt, wir fokussieren uns schon noch so ein bisschen auf die internationalen Firmen, die hier in China sind, also viele Unternehmen aus der Dachregion, weil wir mit unserem Produkt auch ein großes Servicepaket anbieten. Und bisher gehen wir nicht so stark in rein chinesische Unternehmen rein, wobei diese Niederlassungen von, ich sag mal, deutschen Firmen mittlerweile ja auch mehr und mehr lokalisiert agieren. Deshalb ist es von den Punkten kein so riesiger Unterschied, würde ich mal sagen. Sehr wichtig ist, dass man die Kunden versteht in mehreren Belangen, weil die unterscheiden sich in den Anforderungen doch deutlich von den Anforderungen in Deutschland. Ein Thema, was ja immer wieder kommt und was ich unterstreichen möchte, ist auch hier nochmal Geschwindigkeit. Wenn wir hier Anfragen bekommen, auch große Anfragen, ist die Erwartungshaltung, dass man innerhalb kürzester Zeit anbietet, beispielsweise. Und man muss hier wirklich sehr schnell agieren. Preise sind in der Regel immer ein Thema, selbst bei Schrauben, bei C-Artikeln, wo es eigentlich, was wir auch gerne vermitteln, viel auf eine gute Logistik und so weiter ankommt. Aber der Preis steht auch hier immer im Fokus. Und das sind auch zwei Dinge, wo wir uns vom Headquarter klar lösen müssen, selbst wenn das globale Kunden sind. Natürlich reden wir noch viel, aber wir können beispielsweise nicht auf Infos und so weiter warten. Wir müssen hier sehr schnell agieren, müssen auch bei den Preisen dann teilweise eine lokale Strategie fahren, wobei auch sehr viele Artikel lokalisiert sind mittlerweile. Das sind beispielsweise wichtige Punkte und wir sind sehr kundenzentriert. Das heißt, unsere Leute denken und schauen wirklich auch aus der Kundenperspektive. Also man muss sehr tief in die Kundenanforderungen reingehen und berücksichtigen, dass die sehr unterschiedlich sind als in Deutschland beispielsweise. Wichtig ist aber auch, den Beschaffungsmarkt hier sehr gut zu kennen. Mhm. Wir haben eine sehr hohe Lokalisierungsquote von den Artikeln und das hört man ja auch bei sehr vielen Unternehmen heutzutage. Zum einen, man ist natürlich auch etwas unabhängiger zum Thema Zölle, Handelshemmnisse und so weiter. Und man muss versuchen, hier eine sehr gute Supply Chain aufzubauen, was bei uns ein Plus ist, da wir ja auch schon 20 Jahre die Headquarter-Versorgung machen und China nach wie vor, ich sag mal, der Nummer 1 Beschaffungsmarkt ist, trotz allem. Und eine gute Lieferantenbasis, eine zuverlässige, aber auch, um gute Preise anbieten zu können, ist schon sehr wichtig. Aber auch hier wieder Kenntnisse über die Rohmaterialien bei uns, der Stahlmarkt. Beispielsweise sind sehr wichtig, dass sich das auch wiederum stark unterscheidet von Europa, damit man hier entsprechend agieren kann. Und ja gut, worauf man auch noch achten muss, sind dann regulatorische Themen, wobei das würde ich mal etwas in unserem Fall eher geringer priorisieren, aber man sollte auch hier das Geschehen verfolgen, was gibt es für neue Regelungen und so weiter.
Ja, ich meine, wir haben von Wolfgang und von Thomas jetzt ganz praktische Informationen bekommen. Miriam, jetzt kann ich auch dich besser verstehen. Du hast ja am Anfang sehr stark auf die Lokalisierung der Geschäftsführung gesprochen. Weniger Ausländer, mehr Chinesen als Geschäftsführer einstellen oder als Führungskräfte einstellen. Wenn ich jetzt höre, was Wolfgang berichtet, was man da für Anforderungen hat und Thomas ja auch, das kann wirklich nur schwer von einem, insbesondere mit wenig China-Erfahrung, von einem westlichen Manager erfüllen, gleich am Anfang. Und daher ist auch natürlich, dass man jetzt diese Lokalisierungswelle erlebt. Und wenn man jetzt vielleicht auch unter den Zuhörern auch CEO oder Entscheider, die jetzt nach China Geschäftsführer sucht, wenn du jetzt an ein Stellenprofil denkst, Miriam, welche Kernkompetenzen würdest du an der ersten Stelle jetzt von China Geschäftsführer jetzt dem CEO aus der Zentrale empfehlen?
Du meinst von ausländischen oder von chinesischen China Geschäftsführern?
Einfach Geschäftsführer China. Geschäftsführer. Welche drei Kernkompetenzen muss man, also Kernqualifikationen muss man haben?
Okay, also Kernkompetenzen, ich würde einfach mal sagen, im Hard-Skill-Bereich natürlich industrieabhängig. Das heißt, was immer Ihre Industrie ist, das sollten Sie wissen. Und auch was die Funktion ist. Normalerweise in die Geschäftsführung kommt man nicht immer, aber mehrheitlich auf drei Wegen. Das ist entweder aus der Vertriebsrolle, aus der Produktions- oder Operationsrolle oder aus der CFO-Rolle. Aus diesen drei Strängen normalerweise kommt ein Geschäftsführer und die globalen CEOs wissen schon, welcher funktionale Schwerpunkt es eher sein soll. Das ist im Moment ist es oft sehr vertriebslastig. Ich würde sagen, was wichtige Kompetenzen sind, ist die Geschwindigkeit, ein agiles Mindset. Einfach dadurch, dass sich die Rahmenbedingungen nicht nur in China, sondern auch global so rasend schnell ändern, dass jemand in der Lage ist zu sagen, oh, das hat sich geändert, wir passen uns jetzt so an und versuchen, da entweder die Vorteile mitzunehmen oder die Nachteile zu negieren, um da einfach flexibel zu sein. Wenn da jemand ist, der wie sagt man, das haben wir immer schon so gemacht. Wenn jemand, der sagt, wir haben das immer schon so gemacht, ich bin nicht bereit, mich anzupassen oder vielleicht auch die Augen verschließt vor der Realität, die sich ja täglich ändert im Moment, dann würde ich das für schwieriger erachten, wirklich zu bestehen im chinesischen Wettbewerb. Und zusätzlich, und das hat der Thomas auch angesprochen, als Core-Kompetenz muss einfach ein, neben der Industrie und dem funktionalen Hintergrund und einem guten Management oder Leadership-Profil, muss auch einfach ein solides Grundverständnis heutzutage da sein von Geopolitik. Da kommt heutzutage niemand mehr drum rum. Das heißt, auch ein vertriebslastiger Geschäftsführer eines Maschinenbauunternehmens muss heutzutage Geopolitik so weit verstehen, dass er oder sie Strategien anpassen kann oder zumindest mit dem Hauptquartier in Deutschland reden kann und sagen, das hat sich geändert, das bedeutet das für uns und wir schlagen jetzt vor, A, B oder C zu machen. Ich denke, das sind Anforderungen, die hatten wir so vor 10 Jahren nicht in den Profilen drin.
Ich wollte nur mal vielleicht einen Satz noch mal dazu ergänzen. Ich denke, dass man auch durchaus unterscheiden muss, weil so wie du im Vorgespräch auch erwähnt hast, Miriam, Agilität oder Jägermentalität hat nichts mit Mentalität, mit der Nationalität zu tun. Und genau. Dabei fällt mir ein Podcast-Interview ein mit einem Expertin, die ist Expertin in dem Bereich Trennungsmanagement, die unterstützt eine Automotive OEM in China, Mitarbeiter-Trennung zu organisieren. Dabei sagt sie, die größte Angst von diesen Mitarbeitern, zum Teil auch hochrangige Führungskräfte, und ist, dass sie dann auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr so gefragt werden, weil man offensichtlich mit 15, 20 Jahre Erfahrung in so einer großen Organisation vielleicht von anderen Unternehmen nicht mehr als jemand angesehen wird, der auch Geschwindigkeit kann. Und insofern, ich will nur damit sagen, das ist Nationalität hat nichts damit zu tun mit Mentalität. Und ja, auf anderer Seite, Führungskräfte hat ja nicht nur eine Funktion nach außen im Sinne von zum Markt, sondern auch in Richtung Headquarter nach innen. Das ist ja auch innen, ne? Headquarter ist ja auch eine eigene Organisation. Und Thomas, meine Frage an dich ist, welche interkulturelle Kompetenzen muss der Geschäftsführer oder Führungskräfte heute können, um in dieses Spannungsfeld zentrale und der Markt gut agieren zu können und dabei die Kunden zu befriedigen und auch das Team motiviert zu halten?
Ja, da muss man als Geschäftsführer schon eine sehr gute Brücke bilden, sage ich mal, zwischen Headquarter, lokalem Team oder auch von den Marktanforderungen hier in China Richtung Headquarter. Ich denke, eine wichtige Kompetenz ist Konfliktübersetzungsfähigkeit, würde ich es mal bezeichnen. Es gibt doch immer wieder Situationen, wo im chinesischen Markt Punkte aufkommen, Situationen aufkommen, die wirklich anders sind als im Headquarter, die man auch anders abwickeln würde. Und das führt dann zu Diskussionen. Hier ist es sehr wichtig, dass man das gut erläutert und entsprechend Verständnis beim Headquarter findet, warum wir uns in dem Fall so und so entscheiden müssen. Andererseits ist es aber auch wichtig, Punkte vom Headquarter, die auch aus meiner Sicht sehr wichtig sind, wiederum in Richtung des lokalen Teams in verständlicher Weise zu kommunizieren. Aber auch hier, ich denke, es ist sehr wichtig, dass man über die Dinge spricht, dass sich da nichts auf einer der beiden Seiten aufbaut. Man muss dazu auch sagen, aus der chinesischen Kultur heraus, die Mitarbeiter sind grundsätzlich zurückhaltender und nicht ganz so offen als jetzt die deutschen Kollegen. Hier ermutige ich die Leute auch immer wieder, sprecht Dinge offen an, sagt was, das ist ein wichtiger Punkt, dass sich da, wie gesagt, nichts aufbaut. Für uns, und da bin ich auch ganz froh, muss ich sagen, dass da bisher nie die Sparmaßnahmen angesetzt wurden. Wir haben immer noch verhältnismäßig viele Geschäftsreisen zwischen Headquarter-Kollegen, die nach China kommen, sowohl auch lokale Kollegen, die ins Headquarter gehen. Also wir haben ganz konkret eine Regelung. Ich meine, wir sind hier knapp 60 Leute in China, also eine verhältnismäßig kleine Firma. Aber von diesem Team, 60 Leuten, reisen mindestens 4 Kollegen einmal pro Jahr ins Headquarter für knapp 2 Wochen, treffen vor allem die Leute, mit denen sie zu tun haben, aber auch sonst. Und andererseits haben wir alle, naja, 1,5 bis 2 Monate jemand aus dem Headquarter hier. Diese Maßnahmen werden auch von der Geschäftsleitung eingefordert, weil die eben dieses gegenseitige Verständnis sehr stark fördern. Natürlich auch für die Relationship zwischen den Kollegen sehr wichtig sind. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Maßnahme, über die ich auch sehr froh bin, dass das bei uns recht gut funktioniert. Ich selber bin auch 3 bis 4 Mal im Headquarter jedes Jahr. Und auf der Basis kommen wir, denke ich, recht gut zurecht.
Verstehe, wenn ich so höre, das ist ja wirklich eine Reihe von Anforderungen an den Geschäftsführer in China eines deutschen Mittelstandsunternehmens. Das ist ja fast ein Mission Impossible wie der Trainerposition von Real Madrid, um da aktuell ein Beispiel zu nennen. Und dabei gehen natürlich auch einige Positionen relativ schnell in Turbulenz und wird auch ausgetauscht. Und Frage an Miriam, wie wichtig ist heute so ein makelloser Lebenslauf oder akzeptieren jetzt immer mehr deutsche Unternehmen auch einen, sagen wir, Quereinsteiger oder unkonventioneller Werdegang? Ich treffe schon einige Kollegen in China, die ihre alte Position losgeworden sind, suchen nach neuer Herausforderungen, vielleicht auch in eine andere Branche. Wie schätzt du die Situation ein als Quereinsteiger in eine andere Branche?
Also einen makellosen Lebenslauf hat heutzutage eigentlich niemand mehr. Dazu waren die letzten 5, 6 Jahre zu dynamisch, sage ich mal. Das heißt, wirklich auch ganz, ganz ausgezeichnete Führungspersönlichkeiten sind gegangen worden oder vielleicht hat die Firma es nicht geschafft aus Gründen, die von der Pandemie bis zum Krieg hier und Wirtschaftssanktionen da wirklich nichts mit der einzelnen Person zu tun hatten. Und ich denke, das hat sich auch durchgesetzt in den Unternehmen, dass die auch wissen, das anders zu bewerten, wenn jemand einen relativ stabilen Lebenslauf hat, auch immer länger in den Firmen war, befördert wurde. Das ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn die Leute in ihren Firmen befördert werden. Dann seit 2020 da Lücken und Unregelmäßigkeiten drin sind, dann wissen die Leute das einzuschätzen im Vergleich zu jemand, der vielleicht die letzten 20 Jahre alle 2 Jahre gewechselt hat und vom Automotive in Maschinenbau zu Druckerpatronen gewechselt hat. Ich denke, das können die Leute schon gut einschätzen. Hinsichtlich der Passgenauigkeit ist es schon so, dass wir das empfehlen, dass Unternehmen sich Kandidaten suchen und auch Kandidaten sich Unternehmen suchen, die gewisse Überschneidungskompetenzen haben. Das heißt, es gibt natürlich die sogenannten Transferable Skills, Aber da kommt es ein bisschen drauf an. Jemand, der vielleicht in einer Finanzabteilung gearbeitet hat für Kinderwagen in einem produzierenden Unternehmen, kann das vielleicht auch für andere Produktkategorien. Aber jemand, der Ihnen einen Kugelschreiber verkauft hat, kann morgen nicht Flugzeuge verkaufen. Das heißt, da muss man ein bisschen schauen, wie ist denn dann die Überschneidung. Gleichzeitig auch die Firmenkultur ist wichtig. Die meisten unserer Unternehmen kommen aus der Unsere Kundenunternehmen kommen aus der Dachregion und aus Nordwesteuropa, also von Skandinavien, Belgien, Holland und so weiter. Und wenn die Kandidaten aus diesem Kreis kommen oder in diesen Firmen Erfahrung gesammelt haben, kann man die ganz gut hin und her wechseln. Wenn Sie jetzt aber jemanden haben, der nur in zum Beispiel amerikanischen Firmen oder nur in sogar italienischen Firmen gearbeitet hat, dann ist da ein gewisser Reibungspunkt noch mal wahrscheinlicher. Was auch wichtig ist, meiner Meinung nach, ist eine gewisse Abgleichung der Firmengröße. Jemand, der in kleinen Unternehmen gearbeitet hat, hat vielleicht ein breiteres Erfahrungsportfolio, hat aber alles gemacht, findet es aber vielleicht schwieriger, wie das in großen Unternehmen durchaus der Fall ist, firmeninterne Politik zu machen und mit meiner Idee den Kollegen, den nächsten Abteilungsleiter, dass der seinen Vorstand intern beeinflusst. Das heißt, das sind die Kriterien, die ich für wichtiger halte als jetzt die genaue Passgenauigkeit oder auf Quereinsteiger zu schauen.
Wolfgang, als Chairman of the Board bist du ja auch Entscheider für die Besetzung lokaler Geschäftsführung. Wie ist deine Einstellung zu unkonventioneller Werdegang oder Quereinsteiger für die Position eines China-Geschäftsführers?
Ja, da bin ich komplett bei dem, was Miriam eben gesagt hat. Also den linearen Lebenslauf, den gibt es nur noch sehr selten und das ist auch nicht mehr das Kriterium, was es vielleicht mal vor 20 Jahren war, zu sagen, okay, wenn ich mehr als 3-4 Mal den Job gewechselt habe, dann ist das zumindest schon mal ein großes Fragezeichen für die Einstellung. Das hat sich komplett geändert und von daher ist es eher von uns interessant zu sagen, ähnlich wie beschrieben, wie hat sich die Karriere in den jeweiligen einzelnen Stationen entwickelt? Ist er befördert? Ist sie befördert worden? Gibt es Gründe, warum er vielleicht oder sie dann das Unternehmen verlassen musste, wegen Restrukturierung oder anderen Themen? Also für uns ist es wirklich kein Kriterium mehr, wenn da mehrere Jobwechsel anstehen und wenn die Branche passt, wie beschrieben, kulturell von der geografischen Lage her oder von den Tätigkeiten her, die in diesem Bereich gemacht worden sind, dann ist das für uns absolut okay. Also ich habe da keine Vorbehalte, wenn solche nicht linearen Lebensläufe da vorliegen bei den entsprechenden Kandidaten.
Ja, ein Lebenslauf darf Unterbrechung haben und ein Webinar darf auch Pause haben. Wir machen 20 Sekunden Pause.
Die Welt verändert sich massiv und Sie wollen und müssen Ihr Unternehmen weiterbringen. Wir, Hannover Impuls, wollen Ihnen dabei helfen. Wir, Hannover Impuls, sind Ihre Wirtschaftsförderung, wenn es darum geht, Ihre Ideen in die Realität umzusetzen. Von der Gründungsidee über die Unterstützung von Innovationsprozessen bis hin zur Expansion in internationale Märkte. Wir unterstützen Sie mit individueller Beratung, Finanzierungsmöglichkeiten und mit Netzwerken. Gemeinsam bringen wir Ihr Unternehmen dorthin, wo es hingehört, nach vorne an die Spitze. Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten mit Hannover Impuls.
Ja, ganz vorne an die Spitze. Und zwar in den letzten paar Minuten werden wir über ein Thema sprechen, weil allein Mentalität als Jäger vielleicht reicht immer noch nicht. Was sind dann sonstige Rahmenbedingungen, sodass der Jäger auch Erfolg einfahren kann? Miriam, Frage an dich. Wenn der Arbeitsvertrag unterschrieben ist, wenn man glücklicherweise einen Jäger gefunden hat, ne? Und das kann ich von Real Madrid aktuell nicht sagen. Was passiert jetzt? Was sind dann die kritischen Onboarding-Maßnahmen in den, sagen wir, ersten 100 Tagen, was du empfehlen kannst?
Ja, Onboarding ist sogar unglaublich wichtig. Es gibt so verschiedene Gründe, warum eine neue Position nicht funktioniert. Ich sage mal so, wenn es an Persönlichkeitsherausforderungen liegt, dann merken Firmen und auch die Angestellten das relativ fix und dann sind sie innerhalb von 2-3 Monaten wissen Sie, da knarscht es im Getriebe, da passt die Persönlichkeit nicht, der Kommunikationsstil vielleicht nicht. Das heißt, das sortiert sich relativ früh raus. Nach ungefähr 2 Jahren wird dann gemerkt, wenn einfach die Ergebnisse nicht stimmen. Das heißt, das sind dann, wenn die Ziele nicht erfüllt werden, die KPIs nicht erreicht werden, der Umsatz nicht erreicht werden, was immer die Ziele sind. Das heißt, diese Onboarding-Zeit ist wirklich unglaublich wichtig, um so einem neuen Mitarbeiter, aber auch der Firma die Möglichkeit geben, sich gut zu vernetzen. Das heißt, ganz wichtig, ich würde immer empfehlen, dass Sie eine direkte Kontaktperson für Ihren China-Geschäftsführer im Hauptquartier als einen Mentor vielleicht oder einfach jemanden zum Sprechen heraussuchen und dann da auch auf wöchentliche Gespräche, kann ja online sein, beachten. Ich finde es ganz wichtig, dass auch das Hauptquartier ein, ich nenne das immer Reverse Cultural Training macht. Das heißt, es wird immer erwartet, dass die ganze Welt sich an Deutschland anpasst, weil unser Hauptquartier in Deutschland ist. Aber es ist genauso wichtig, auch die Hauptquartierqualifikation voranzubringen. Das fängt mit ganz simplen Sachen an, wie sprechen alle in Deutschland Englisch? Ganz simple Sachen bis dann hin wirklich zu einem gewissen Verständnis, wie sieht es in der speziellen Kultur aus. Ganz wichtig finde ich auch den persönlichen Kontakt, das heißt das gegenseitige Besuchen. Das China-Team, der China-Geschäftsführer kommt nach Deutschland, verbringt dort auch einige Zeit und ganz genauso wichtig und leider wirklich ein Bereich, wo noch ganz viel Entwicklungspotenzial ist für die meisten Unternehmen. Nicht nur sollte der deutsche Geschäftsführer oder der deutsche CEO aus Deutschland nach China kommen, sondern auch die Reihe darunter. Sie können sich nicht vorstellen, wie oft ich mit den Abteilungsleitern, den globalen Abteilungsleitern in Deutschland spreche und der Produktionsabteilungsleiter und der aus dem Vertrieb waren schon mal in China, vielleicht einmal im Jahr, aber Finanz war nie da, HR war nie da, R&D war vielleicht nicht da. Und das ist meiner Meinung nach ein großer Hindernis. Diese Leute wirklich auch hin und her die menschlichen Kontakte aufbauen zu lassen, weil das schafft Vertrauen und Vertrauen ist wichtig. Am Ende des Tages braucht Ihre China-Geschäftsführung einen guten Grad an Autonomie, was Preise, Preisgestaltung angeht, was Vertrieb, Marketing, Branding angeht. Und dieses Vertrauen wird so kreiert, dass man einfach den zwischenmenschlichen Kontakt hat und den regen Austausch hat. Das sind meiner Meinung nach die Haupterfolgskriterien, die eine Firma beeinflussen kann, wenn sie jemand Neues einstellen.
Mhm. Er passt wunderbar auch zu dem zu der Antwort oder zu der Frage Onboarding. Und gerade in Onboarding lernt man wirklich sich kennen. Da gibt es gerade eine Zwischenfrage von Manfred Schranze. Manfred sagte oder fragte, wie erlebt ihr? Ich frage diese Frage erstmal an Wolfgang, weil du ja wirklich einige chinesische Geschäftsführer erlebt hast. Wie erlebt ihr dann Diskrepanz zwischen formalen Qualifikationen auf dem Paper, auf dem CV, sogar auch vielleicht im Interviewgespräch und praktische Problemlösungskompetenzen? Und könntest du, Wolfgang, zu dieser Frage deine Erfahrung teilen?
Ja, das ist sicherlich immer eine Herausforderung, wie das Interview, wie die ersten Gespräche, die Ergebnisse, die man mitnimmt für eine Entscheidung aussehen und dann die Realität, wenn es dann darum geht, nicht einfache Entscheidungen zu treffen innerhalb der ersten Monate für die Führungskraft. Deswegen ist unsere Ansehen oder ist unsere Lösung jetzt die, dass wir erstmal die Leute nicht gleich in die entsprechende finale Position einstellen, sondern erstmal einer etwas einfacheren Aufgabe, zum Beispiel wenn es ein Sales Director werden soll, wird er erstmal als Sales Manager eingestellt für eine kleine Gruppe, die dann 3 bis 6 Monate das Verhalten da beobachtet, wie engagiert er sich in der Gruppe, und wenn das dann funktioniert, wird eben die Beförderung dann zum Beispiel zum Sales Director ausgesprochen. Also so ein schrittweises Reinführen in die finale Aufgabe, und in dieser Phase, dieser 3 bis 6 Monate, vielleicht auch mal 9 Monate, wird dann überprüft, wie ist die Wahrnehmung beim Einstellungsgespräch zu der Fähigkeit oder zu der Möglichkeiten, die er dann in der Realität oder in der Umsetzung liefert. Das ist also ein bisschen ein Weg, um jetzt nicht gleich die Erfahrung zu haben, die wir auch hatten, dass dann derjenige wirklich nicht so sich so umsetzt im entsprechenden, in den ersten Monaten, wie das aus den Einstellungsgesprächen heraus sich dargestellt hat.
Dass man wirklich eine Art Probezeit einbaut, nicht nur Probezeit vertraglich, sondern auch von der Position her eine Vorstufe einbaut. Ja, das ist eine sehr gute Idee und Hinweis. Dankeschön. Und Miriam, ich meine, wenn es tatsächlich noch scheitert, ja, welche vermeidbare Gründe hast du in der Vergangenheit kennengelernt, sodass da am Ende doch die Besetzung vorher richtig, aber nachher doch nicht richtig? Und übrigens zu Wolfgangs Kommentar, ich habe auch häufig erlebt, bei mir ist es jetzt eher in optischer Sinne. Manchmal überrascht mich, wie das Bewerbungsfoto auf Papier so ausschaut und wie der Mensch wirklich in echt ausschaut. Das ist in China ein ganz Extrem, wie das da verändert wird. Aber tatsächlich, wenn man da in der Probezeit doch nicht zueinander findet, was sind die wichtigsten Gründe, sodass da diese Besetzung doch nicht erfolgreich ist? Miriam, was ist deine Erfahrung in der Vergangenheit?
Also erstmal ist es wirklich wichtig, und das geht auch zu der Frage von Herrn Schanzer, einen vernünftigen Interviewprozess zu haben. Es gibt den schönen Spruch, Papier ist geduldig, und das gilt auch für Lebensläufe, die Kandidaten so vorbereiten. Das heißt, ein strukturierter Interviewprozess, der für alle Kandidaten für diese Position auch der gleiche Prozess ist, die gleichen Fragen, und bitte machen Sie Notizen, dass Sie hinterher wirklich Äpfel und Birnen miteinander vergleichen können. Das klingt so, als würden das eh alle machen, aber ich würde sagen, bestenfalls 60% der Unternehmen machen das. Ich bin viel auch in Unternehmen, in Interviews mit der Kundenseite dabei und dass selbst die also mit der Firmenseite dabei. Und selbst da werden verschiedene Fragen gestellt, da werden verschiedene Dinge abgeklopft. Und dann ist es schwierig, hinterher zu vergleichen. Das heißt, Interviewqualifikation auf Ihrer Seite, wenn Sie das Unternehmen sind, ist wirklich was ich jedem ans Herz lege. Das kann man auch googeln. Das macht man pro Vakanz einmal und dann das wirklich durchzusetzen. Wenn es dann doch nicht funktioniert, ist es wirklich hauptsächlich entweder, dass es Probleme mit den Charaktereigenschaften gibt. Das ist eins der Hauptprobleme, dass gesagt wird, der neue Angestellte wird vom Team nicht akzeptiert oder hat sich auf die eine oder andere Art und Weise unprofessionell in einem Geschäftskontext gegeben oder kann die Stakeholders nicht so beeinflussen, wie das für diese Position nötig ist. Das heißt, es sind oft charakterlich und Soft Skill diese Themen, wenn es nicht funktioniert, wenn man das relativ schnell merkt. Dann, ob die Person erfolgreich ist, das hängt von der Einzelperson ab, aber auch vom Umfeld. Das heißt, manchmal ist es durchaus so, dass Unternehmen zu hohe Anforderungen haben. Und ich sage immer, ambitioniert ist wichtig, aber Realismus ist auch wichtig. Und dann zum Beispiel zu sagen, wir wollen unseren Umsatz in 2 Jahren verdreifachen, ist für viele, selbst wenn sie sehr gut sind, dann doch eine Hausnummer, die nicht alle erfüllen können. Das heißt, da einfach auch ein bisschen schauen, wie realistisch ist es, was die Leute erfüllen. Und wie gesagt, auch was das Hauptquartier macht. Hilft das Hauptquartier oder hindert das Hauptquartier den Erfolg des neuen Angestellten?
Ja, auch wir sagen, wir wollen eine gute Kombination von DNA haben, China Speed, aber auch die deutsche Mentalität pünktlich sein. Leider haben wir schon Zeit und wir müssen uns verabschieden. Das war eine sehr interessante Runde. Und ich denke, wir sehen uns hoffentlich zu bald wieder. Wenn man über das China-Geschäft spricht, muss man ja seine Strategie prüfen und gegebenenfalls umstellen. Dabei braucht man Investitionen. Chinas Investitionskatalog ist ein Bibel für den deutschen Geschäftsführer und Unternehmer, wenn man China-Geschäft führen möchte. Und wenn Sie mögen, sehen wir uns nächste Webinar wieder am 12. Februar 26 und ebenso 9 Uhr deutsche Zeit. Und ich freue mich. Bis dahin Ihnen noch ein gutes Jahr und wir bleiben in Kontakt.
Dankeschön.
Danke. Danke.
Bis dahin.
Danke
sehr. Dankeschön.
Ciao.
Tschüss.